Durch die Bibel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie auch heute wieder zu unserer Sendereihe Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee eingeschaltet haben. Am Mikrofon für Sie, Pastor Hugo Danke. Heute setzen wir unsere biblische Betrachtung weiter fort, und zwar in dem ersten Buch Mose im ersten Kapitel ab Vers 14 bis Vers 31. In dem ersten Vers hieß es: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und deshalb werden die Verse 1 und 2 dann auch traditionell als Hinweis auf den tatsächlichen Beginn der Materie verstanden. Aber es werden uns auch die Motive und die Struktur des Schöpfungsberichtes hier vorgestellt. Das heißt, dass nämlich das Universum Gottes schöpferisches Werk ist. Und für die Feststellung am Anfang können wir kein Datum festlegen. Der Mensch weiß es jedenfalls nicht. In Vers 2 wird dann das Chaos beschrieben, denn dort hieß es, die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Hier ist jedoch jedem klar, dass solche Verhältnisse nicht das Ergebnis von Gottes schöpferischem Werk sein können. Im Gegenteil, sie sind vielmehr als ein Anzeichen für die Sünde und für das Gericht Gottes anzusehen. Dann aber beginnt ab Vers 3 das Reden Gottes, das dann die Schöpfung ins Leben rief. Denn dort hieß es, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Hier wird auch für uns das Modell für jeden der Schöpfungstage deutlich. Erstens das erschaffende Wort, zweitens der Bericht über dessen Wirkung, drittens Gottes Bewertung des Erschaffenen als gut, viertens gelegentlich die souveräne Namensgebung und fünftens die Zählung eines jeden Tages. Dann schied Gott am zweiten Schöpfungstag das Wasser im geschaffenen Raum und er nannte die Feste Himmel. Am dritten Schöpfungstag trennte Gott das Wasser von dem Trockenen und nannte dann das Trockene Erde. Sodann ließ Gott Gras, Kraut und fruchtbare Bäume aufgehen. Und so kommen wir nunmehr zu dem vierten Schöpfungstag. Zu Vers 14. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde, und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Der vierte Tag schließt die Erschaffung der Sonne zum Regieren des Tages und die Erschaffung des Mondes und der Sterne zum Regieren der Nacht mit ein. Entweder wurden sie mit einem scheinbaren Alter geschaffen oder sie waren schon vorher erschaffen worden und wurden erst jetzt am zweiten Tag auf der Erde sichtbar, als Gott das Licht von der Finsternis schied und die Wasser oberhalb und unterhalb der Wölbung voneinander trennte. Ich denke, so Dr. McGee, Gott hat die Sonne und den Mond nicht in dieser Zeit erschaffen. Sie waren schon dort, aber Gott brachte sie sicherlich nur in die entsprechende Position. Also die Himmelskörper sollten als Zeichen für die Jahreszeiten, für die Tage und für die Jahre dienen. Diese Ausdrücke sind ebenso wie der Ausdruck Tag und Nacht in Vers 5 ohne die Existenz der Sonne und der Planetenrotation bedeutungslos. In der Astrologie benutzen Ungläubige Sterne und Planeten als Wegweise. Aber die Bibel lehrt uns dagegen, dass sie nur die Schöpferkraft und die Allmacht Gottes offenbaren. So auch im Psalm 19, Vers 2. Was ist es doch für eine Torheit, wenn Menschen auch heute den astrologischen Karten der Babylonier folgen oder so etwas wie den Sonnengott der Ägypter verehren. Ich denke, so Dr. McGee, man sollte vielmehr dem vertrauen, der diese Objekte am Himmel erschaffen hat. Und dennoch lehnen die Menschen immer wieder den Schöpfer ab, um stattdessen die Schöpfung zu verehren. So wie es auch im Römerbrief nachzulesen ist, Kapitel 1, Vers 25. Zu Vers 17. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Hier fällt auf, dass es Gott ist, der die Trennung vornimmt. Es heißt, dass sie schieden Licht und Finsternis. Und wissen Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das tut Gott immer noch. Und heute gibt es Leute, die fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch? Und wir dürfen sicher sein, dass Gott diese Grenzen gezogen hat. Aber woher können wir wissen, was richtig ist? Gott sagt es uns, in uns und durch sein Wort, was richtig ist. Gott hat ganz bestimmte Prinzipien niedergelegt. Gott trennt das Licht von der Finsternis und genauso gibt es einen großen Unterschied zwischen richtig und falsch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und Gott ist es, der diesen Unterschied festlegt. Und er tut es, wie gesagt, auch heute noch. Zu Vers 20. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser vom lebendigen Getier und die Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Wir haben hier eine ganz bestimmte Entwicklung. Das heißt nicht, dass alles aus einer kleinen Zelle entstand, sondern dass Gott jedes Geschöpf einzeln machte und dass es danach eine gewisse Entwicklung gab. Gott sprach, es wimmle das Wasser vom lebendigen Getier. Und der nächste Vers fügt dann hinzu, und jedes nach seiner Art. Das Wort Art bedeutet eben nicht Spezies, wie es sogar Darwin sagte, sondern es bedeutet noch weit mehr. Das Wort besagt so viel wie Ordnung oder Stamm. Und ich habe gelesen, erklärt Dr. McGee, dass ein Wissenschaftler sagte, er habe nach einem anderen Wort gesucht. Nun, ich habe einen Professor im Seminar, der ein brillanter Mann gewesen war, der das hier benutzte Wort auch als ein Synonym für den Begriff Art ansah. Und wenn wir das Lexikon nachschlagen, dann werden wir sehen, dass es sich auf die direkte Abstammung innerhalb einer Gruppe bezieht. Zum Beispiel würde es nicht nur ein Pferd beinhalten, sondern jedes Tier in der Familie der Pferde. Gott hat eins davon erschaffen und daraus hat sich eine Entwicklung ergeben, das heißt eine gewaltige Entwicklung. Es gab aber auch Entartungen. Das heißt, es gab eine Entwicklung und danach gab es auch eine Degeneration. Zu Vers 21. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Und da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Die großen Tiere in der Luft wie auch im Meer wurden am fünften Tag erschaffen. Aber in diesem Abschnitt wird nun im 21. Vers zum zweiten Mal das Wort Bara, geschaffen, verwendet. Die großen Kreaturen der Tiefe, die als Drachen und als Monster in der alten Welt verehrt wurden, die waren weiter nichts als große Geschöpfe des allmächtigen Gottes. Und ferner kommt die Fruchtbarkeit des Lebens aus den Segnungen des einen wahren Gottes und nicht aus irgendeinem Fruchtbarkeitszauber. Und Gott sah, dass es gut war. Halten wir also fest, wenn Gott etwas tut, dann ist es immer gut. Vers 24. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Beachten wir nun wiederum den Ausdruck nach seiner Art, das heißt alles nach seiner Ordnung. Und hier sehen wir, dass Gott das Pflanzenleben und das Tierleben vom menschlichen Leben unterscheidet. Und er sagt, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und dieses Lebewesen ist für uns sicherlich von großem Interesse, weil unser Ur-Ur-Urgroßvater es gewesen ist. Und das bedeutet, betont Dr. McGee, dass wir, Sie und ich, miteinander verwandt sind. Denn die Tatsache ist, dass die ganze menschliche Familie miteinander verwandt ist. In Vers 26, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Hier stellt sich uns gleich die erste Frage. Wie wurde der Mensch eigentlich erschaffen? Nun, das nächste Kapitel wird uns die Antwort darauf geben. Dann heißt es weiter, die da herrschen. Gott gab dem Menschen also die Herrschaft über die Erde und ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass Gott ihn nur zu einer Art besseren Gärtner für den Garten Eden gemacht hat. Aber Adam, dem Menschen, wurde eine enorme Autorität übertragen. Wir werden später noch darauf stoßen, dass Gott ihm sagte, er solle hinsichtlich dieser Schöpfung, die Gott ihm anvertraut hat, ganz bestimmte Dinge tun. Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Weib. Von daher war der sechste Tag sicherlich der Höhepunkt der Schöpfung, denn er schloss mit der Erschaffung des Menschen ab. Denn obwohl der Mensch das letzte in dem Bericht erwähnte Geschöpf ist, entwickelte er sich nicht. Im Gegenteil, er wurde eigens zum Ebenbild Gottes des Schöpfers erschaffen. Und hier finden wir also nun zum dritten Mal das Wort Bara, was bedeutet, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Wir sehen hier also, dass hier nachdrücklich deutlich gemacht wird, dass der Mensch erschaffen wurde. Das heißt, der Mensch ist etwas völlig Neues. Und dieses Bara ist dasselbe Wort, das im ersten Vers im ersten Buch Mose bereits auftrat, wo es hieß, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dort machte es klar, dass Gott das physische Universum erschuf. Dann schuf er das Leben, das heißt, Gott schuf große Walfische und alles Getier, das er lebt und webt. Und hier sehen wir nun, dass Gott den Menschen schuf. Und er schuf den Menschen zu seinem Bilde. Gott wird uns dann alle Einzelheiten der Erschaffung des Menschen im nächsten Kapitel mitteilen. Aber hier können wir auch erkennen, dass Gott sehr viel von der Erschaffung des Weltalls ausgelassen hat. Es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das ist alles, was er uns darüber gesagt hat. Und das ist in Wirklichkeit auch alles, was wir darüber wissen können. Natürlich hätte Gott uns auch noch mehr Einzelheiten mitteilen können, aber er hat das nicht getan. Gott wird nur bei einem Schöpfungsakt ins Detail, in die Einzelheiten hineingehen, und zwar bei der Erschaffung des Menschen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und wissen Sie warum? Weil dieser Bericht für den Menschen geschrieben wurde. Gott möchte, dass er weiß, wie er entstanden ist. Es ist so, als würde Gott sagen, mir liegt sehr viel daran, dass du über deine eigene Erschaffung Bescheid weißt und dass du darauf achtest. Aber mir liegt nicht daran, dass du lieber über die Erschaffung des Weltalls spekulierst. Dieser Vers sagt uns also etwas ganz Wichtiges. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und ich behaupte, so Dr. McGee, dass das eine der bedeutendsten Aussagen im Worte Gottes ist. Ich kann mir nichts vorstellen, das so wunderbar ist wie gerade diese Aussage. Und was bedeutet sie eigentlich? Nun, so wie Gott eine Trinität ist, so ist auch der Mensch eine Trinität, eine Dreiheit. Natürlich sagt gleich jemand, ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen, der Mensch ist ein physisches, geistiges und geistliches Wesen. Ja, ich glaube das, dass es so ist. Und im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 23, sagt Paulus genau dasselbe. Da heißt es: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Das aber bedeutet, dass das Leben des Menschen nach dem Bilde Gottes wörtlich zum, das heißt also im Wesen bzw. im Geist hin, geschaffen wurde. Dem Menschen wurde diese Ebenbildlichkeit Gottes verliehen. Und der Begriff Bild wird hier jedoch nur im übertragenen Sinn gebraucht, weil Gott ja keine menschliche Gestalt hat. Nach dem Bilde Gottes geschaffen zu sein, bedeutet also, dass die Menschen, wenn auch unvollkommen und begrenzt, an Gottes Wesen, das heißt an seinen bestimmten Eigenschaften, wie Leben, wie Persönlichkeit, wie Wahrheit, wie Weisheit, wie Liebe, Heiligkeit, Gerechtigkeit, teilhaben und dass sie dadurch die Fähigkeit zu einer geistlichen Gemeinschaft mit ihm besitzen. Gottes Absicht bei der Erschaffung des menschlichen Lebens nach seinem Bild war also zielgerichtet. Der Mensch sollte regieren, er sollte die Herrschaft über die Erde ausüben. Und das bedeutet, dass Gottes Herrschaft durch einen Repräsentanten ausgeübt werden sollte. Die ägyptischen Könige taten später im Götzendienst etwas Ähnliches, nämlich sie stellten ihre Regierung oder ihre Herrschaft durch Symbolstatuen ihrer selbst dar. Heute stehen infolge der Sünde nicht mehr alle Dinge unter der Herrschaft des Menschen. Aber Jesus Christus wird bei seinem zweiten Kommen seine Herrschaft über die ganze Erde wieder aufrichten. Das lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 8. Also, obwohl es Tatsache ist, dass wir zum Bilde Gottes geschaffen wurden, werden wir sehen, wenn wir zum nächsten Kapitel kommen, dass das in Wirklichkeit noch viel mehr bedeutet. Denn ich denke, es bezieht sich auch darauf, dass der Mensch eine Persönlichkeit ist. Und als Persönlichkeit ist er sich seiner selbst bewusst. Und er ist ein Wesen, das seine eigenen Entscheidungen trifft. Er ist also ein freies, moralisch handelndes Wesen. Offenbar ist es diese Eigenschaft, die allein den Menschen kennzeichnet. Ich glaube, das ist die Bedeutung der Aussage, dass Gott den Menschen in seinem Bilde erschuf. Und er schuf sie als Mann und Weib. Diese Verse sagen uns nicht im Einzelnen, wie der Mann und wie die Frau erschaffen wurden. Doch wir erfahren im zweiten Kapitel dann noch mehr darüber. Und aus diesem Grunde sage ich, dass Gott nicht beabsichtigte, uns mehr über die Schöpfung des riesigen Universums, in dem wir uns befinden, zu sagen, weil er uns sonst noch ein weiteres Kapitel dazu gegeben hätte. Aber er erklärt uns nichts weiter, aber er sagt, dass er der Schöpfer ist. Das erinnert uns noch einmal an die höchst wichtige Wahrheit, die wir im 11. Kapitel des Hebräerbriefes finden. Dort heißt es: Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. So im Hebräer Kapitel 11, Vers 3. Alles, was wir heute sehen können, wurde aus den Dingen gemacht, die vorher nicht einmal existierten. Die Schöpfung wurde aus dem Nichts gemacht. Und jemand sagte einmal: Dr. McGee, erklären Sie mir das. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das kann ich nicht erklären. Aber die Evolutionstheorie erklärt es auch nicht. Die Evolution hat bis heute noch nie die Frage beantwortet, wie aus nichts etwas wird. Sie beginnt immer mit etwas. Sei es mit einer kleinen Amöbe oder mit einer Mülltonne oder mit einem Stück Seetang oder mit einem Tier oben auf einem Baum. Ich würde sagen, unser Verstand braucht etwas, womit er beginnt. Aber die Bibel beginnt mit dem Nichts. Und Gott schuf. Und das ist die gewaltige Offenbarung dieses Kapitels. Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Gott sprach seinen Segen über den Mann und über die Frau aus. Sie sollten fruchtbar sein und sie sollten sich vermehren. Im ersten Buch Mose bedeutet die Aussage, gesegnet zu sein, auch immer reich und fruchtbar zu sein. Diese erstaunlichen Befehle waren für Israel von entscheidender Bedeutung, weil es ja selbst Gottes Stellvertreter auf Erden sein sollte. Wir sehen hier aber noch etwas anderes, nämlich dass Gott seinem Geschöpf etwas Großartiges, etwas Ungewöhnliches mitgegeben hat. Denn zuerst sagte er den Menschen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Und wie wir sehen werden, wiederholt er diese Aussage, als er die Frau erschaffen hat. Ich sage immer so, Dr. McGee, es scheint Gott gewesen zu sein, der das Thema Sex eingeführt hat. Und es ist sehr interessant, dass unsere Generation meint, sie hätte eine neue Entdeckung gemacht. Das heißt, als wäre sie der Kolumbus, also jener Entdecker, der den Sex entdeckt habe. Aber, wie wir es schon sehen, erwähnt Gott ihn gleich hier am Anfang. Tatsächlich gibt es 4 Methoden, die Gott gebraucht, um Menschen in dieses Universum zu bringen. Die erste Methode war die direkte Erschaffung, die den Adam hervorbrachte. Die zweite war die indirekte Erschaffung, aus der Eva hervorging. Die dritte war die Jungfrauengeburt. Durch die kam Jesus Christus in die menschliche Familie. Und die vierte ist die natürliche Fortpflanzung. Sicherlich in unserer Zeit hinreichend bekannt. Dennoch fürchte ich, dass wir die natürliche Fortpflanzung auf ein Niveau herabgezogen haben, das Gott ihr niemals zugedacht hatte. Gott hat den Menschen dazu geschaffen, sich zu vermehren. Das ist eine wunderbare und eine herrliche Realität. Aber nicht zu etwas Schmutzigen, Gemeinen, Widerlichen darf dieses degradiert werden, wie es heute der Fall ist. Menschen schreiben schmutzige und unflätige Bücher und nennen das schließlich Literatur. Sie stellen schmutzige und schlüpfrige Sachen her und sie bezeichnen das dann als Kunst. Einige Kritiker fangen an, sich dagegen auszusprechen. Und das ist gut so. Sie sagen, dass vieles von dem, was heute als Kunst bezeichnet wird, in Wirklichkeit ekelhaft und widerlich ist. Und dass es gar nichts mit Kunst zu tun hat. Es ist nicht weiter als obszön. Es wird nur um des Geldes willen produziert. Gott hatte nie beabsichtigt, dass die Sexualität so missbraucht wird. Gott hat den Menschen in seinem Bild erschaffen. Gott hat ein durch und durch persönliches Wesen. Und als er dem Menschen eine unsterbliche Seele gab, gab er ihm auch eine echte Persönlichkeit. Der Mensch hat ein Selbstbewusstsein. Er hat die Kraft zu einer freien Entscheidung. Und er hat ebenso eine selbstständige moralische Verantwortung. Denn er ist im Bilde Gottes erschaffen worden. Und seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Gott hat dem Menschen befohlen, die Erde durch Fortpflanzung zu erfüllen. Beachten wir aber auch, dass das Wort füllet hier gebraucht wird. Gott beauftragt den Menschen, sich die Erde untertan zu machen. Ich denke, das sollte die Grundlage für das Lernen und für unsere wissenschaftliche Forschung in unserer Zeit sein. Denn ein Vers in den Sprüchen lautet, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber der Könige Ehre ist es, eine Sache zu erforschen. So im Buch der Sprüche, Kapitel 25, Vers 2. Gott verbirgt die Diamanten tief in der Erde und Gott legt Schätze in die Tiefe, wo der Mensch nach ihnen graben muss. Und ich glaube ganz offen gesagt, dass das auch für unser Wissen gilt. Ich denke, dass es auch beim Studium des Wortes Gottes so ist. Herrschet, das ist also Gottes Anweisung für den Menschen. Adam sollte also nicht nur ein Gärtner sein, nein, seine Verantwortung war viel größer. Er sollte Gottes Stellvertreter auf Erden sein. Zu Vers 29. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. Und das bringt uns nun zum Ende des 1. Kapitels. Dennoch, es scheint mir angebracht, an dieser Stelle noch einmal einiges kurz zusammenzufassen. Wichtig erscheint mir die Tatsache, dass Gott hier allein 32 Mal erwähnt wird. Dennoch unternimmt die Bibel keinen Versuch zu beweisen, dass Gott überhaupt existiert. Denn das hat Gott nicht nötig. Dennoch wurde die Bibel geschrieben, um die geistliche und um die erlösende Wahrheit zu offenbaren. Und solche Wahrheiten können wir nur im Glauben erfassen. Und dazu gehört auch die Tatsache, dass Gott der ist, der eben alles erschaffen hat. Und so erkennen wir in diesem ersten Kapitel die Macht und die Persönlichkeit Gottes. Und Gott hat uns dann auch eine Möglichkeit gegeben, ihn zu erkennen, nämlich indem wir an ihm glauben. Nun aber, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beenden wir für heute unsere biblische Betrachtung im ersten Buch Mose. Und ich möchte mich von Ihnen verabschieden und lade Sie ein, wieder einzuschalten, wenn es dann heißt Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee. Sie hören unsere Sendung regelmäßig, also von montags bis freitags um diese Zeit. Die Hinweise auf die Wiederholung dieser Sendereihe entnehmen Sie bitte unserer Programmzeitschrift Antenne oder schreiben Sie uns. Und nun möchte ich noch einen besonderen Hinweis geben. Möglicherweise ist Ihnen bekannt, dass von den verschiedenen Bibelgesellschaften das Jahr 2003 zum Jahr der Bibel ausgerufen wurde. Wir dachten, dass das eine besonders gute Gelegenheit ist, um andere auf die Sendereihe Durch die Bibel hinzuweisen. Und aus diesem Grunde haben wir als kleine Unterstützung einen Taschenkalender gedruckt, den Sie Ihren Freunden, Bekannten oder Verwandten weitergeben können. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn Sie von dieser Gelegenheit reichlich Gebrauch machen würden. Nutzen Sie diese Möglichkeit und fordern Sie den Taschenkalender bei uns ab. Und vielen Dank für Ihre Mitarbeit und für Ihre Unterstützung. Nun aber sage ich auf Wiederhören und Gott segne Sie. Ihr Hugo Danker.